Ulrike Dresdner, herzlich willkommen. Gestern wurden die Schwetzinger SWR-Festspiele eröffnet mit der Uraufführung eines Musiktheaters, Trevolti, drei Blicke auf Liebe und Krieg, Musiktheater mit Monteverdi, Musik von Annette Schlünz, Text Ulrike Dresdner. Sie haben, glaube ich, auch gestern bei der Uraufführung zum ersten Mal gesehen, was da passiert. Wie fanden Sie es?
Ja, so war es. Zum ersten Mal gesehen und gehört. Ich bin sehr beeindruckt, fand es großartig, was hier passiert ist. Ich kenne den Text ja nicht schlecht. Und dann hat der Körper die Musik dazu, sehr reich, sehr komplex, ein unglaubliches Tempo immer wieder. Ich freue mich darauf, auch nachzuhören, wenn das ausgestrahlt wird, um einfach nur in Anführungszeichen einmal die Interaktion zwischen meiner Textwelt und der Musikwelt und der Stimmenwelt mitzubekommen. Und es wäre toll, wenn man das nochmal irgendwo zu sehen bekäme, um dann die Bildebene auch nochmal aufzunehmen. Es ist ein Stück, in dem man vieles entdeckt, glaube ich, in dem man, wenn man ein zweites und drittes Mal hört und sieht und auch den Monteverdi nochmal nachliest oder in dem Libretto nachguckt.
Die Frage haben wir vorher abgesprochen, wäre Frau Dresdner nicht begeistert gewesen, hätte ich sie nie gestellt, also insofern, aber alles, was jetzt kommt, ist nicht abgesprochen. Ulrike Dresdner, Sie schreiben Romane, Erzählungen, Gedichte, aber auch Essays, Sie übersetzen, Sie machen ja Projekte, die über das Medium Schrift und Schreiben hinausgehen. Sie arbeiten mit Musikern zusammen, manche Dinge gehen Richtung Performance, manche sogar Richtung Bildhauerei oder Landart. Literaturwissenschaftlerin sind Sie auch. Schriftstellerin ist fast eine mickrige Bezeichnung für das, was Sie tun.
Doch, ich bin sehr zufrieden, wenn Sie das sagen. Es klingt ja furchtbar, diese ganze Latte. Bekomme ich ja selbst Angst davor, was ich alles selbst unternehme. Und bis vor kurzem konnte ich ja wenigstens immer noch sagen, eines mache ich nicht. Ja, Drama, Theater, kenne ich mich nicht aus, kann ich nicht. Ich habe dann zwar so ein paar Hörspiele unterschlagen, aber das geht jetzt ja auch nicht mehr.
Jetzt gibt es die tolle Berufsbezeichnung Librettistin noch obendrauf. Wie fühlt sich das denn an?
Gut, wenn dabei solche Dinge herauskommen wie gestern, sofort wieder von mir aus. Bei mir hat das großen Spaß gemacht und aus einem ganz spezifischen Grund. All diese Arbeiten, die Sie aufgezählt haben, soweit es ums Schreiben geht, sind immer Arbeiten gewesen für mich allein am Schreibtisch. Und es war mir ja als Jugendlicher eine Zeit lang wichtig, ganz anders als mein Vater zu sein. Aber als Eigenbrötlerin, die allein am Schreibtisch sitzt, ihre Ruhe haben möchte, das auch genießt, bin ich ihm sehr ähnlich. Es gibt aber eben auch eine andere Seite in mir, und ich nenne sie einfach mal die soziale Seite. Und die ist für das Romaneschreiben, allemal auch für das Gedichterschreiben, da kommt die immer zu kurz. Ja, es ist eine einsame Arbeit, dieses Schreiben eigentlich, und beruht auch auf dem inneren Umgang, auf so einer inneren Welt. Und ich finde es sehr, sehr schön, manchmal aus dieser spezifischen Schreibhöhle austreten zu können und künstlerisch zu arbeiten in Zusammenarbeit mit anderen, die dann, das waren oft Zweierprojekte mit Landart-Künstlern zusammen oder auch früher schon mit Annette Schlünz, und jetzt zum ersten Mal tatsächlich in so einem Team-Kontext, in einem viel größeren Kontext, wo Körperlichkeit, Räumlichkeit und auch so konkrete Dinge wie Baumaßnahmen und Umsetzung, wo sie dazukommen und wo man selbst ein Stück hineingibt und dann erlebt, wie in einem selbst ja auch künstlerischen Prozess das sich verwandelt. Und nur durch die gemeinsame Arbeit, durch das wirklich Ineinandergreifen der verschiedenen Blicke und Kenntnisse und des Könnens aller anderen, so etwas Kollektives entstehen kann. Und da ich seit Jahren darüber nachdenke, was eigentlich Kollektivität heißen könnte, fand ich es besonders bereichernd, an so einem Projekt teilzunehmen und eigentlich wechseln zu können. Also ich möchte jetzt auch wieder Roman schreiben und mich auf mein Eigenbrötlertum besinnen.
Bevor wir gucken, wie diese Zusammenarbeit da einzeln und im Detail abgelaufen ist, gucken wir vielleicht überhaupt mal, um was es da geht. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Trevolti basiert, es ist ja Musiktheater mit Monteverdi genannt, es hat Monteverdi-Passagen, es hat vor allem inhaltlich einen Monteverdi-Kern und das ist Combattimento di Tancredi e Clorinda. Das wiederum geht zurück auf einen Text von Torquato Tasso, das befreite Jerusalem. Damit fängt alles an, damit sind wir im Jahre 1574. Es geht um die Eroberung Jerusalems durch die Christen. Clorinda ist eine Kriegerin, die sich den Sarazenen anschließt. Sarazenen ist damals im Grunde der umfassende Begriff für den Islam. Tancred ist ein christlicher König, der sich in diese Sarazenin verliebt. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander, ohne sich zu erkennen. Ritterrüstung, Visier runter, niemand weiß, wer der andere ist. Der Liebende und die Geliebte kämpfen gegeneinander. Er tötet sie, aber kurz bevor sie stirbt, konvertiert sie noch schnell zum Christentum und er, Tancred, schafft es sogar noch, sie im letzten Moment zu taufen. Das ist die Geschichte, die Monteverdi aufnimmt, 50 Jahre später. Die Uraufführung war 1624, 1638 ist es erst veröffentlicht worden. Und es gibt ein ganz interessantes Zitat von Monteverdi selbst, später geschrieben, da war er schon 71. Da schrieb er nämlich, im Karneval wurde das Stück zum Zeitvertreib der Abendgesellschaft in Gegenwart aller Adligen aufgeführt, die vom Affekt des Mitleidens so bewegt wurden, dass sie gleichsam zu Tränen gerührt waren und sie spendeten Beifall, weil man einen derartigen Gesang bisher weder gesehen noch gehört hatte. Also Monteverdi hatte selbst einen Sinn dafür, dass er etwas Neues erfunden hatte, dass er nämlich aus einem ja vorher nur manieristischen Darstellung von Gefühlen plötzlich wirkliche Gefühle erzeugt hat, die dann tatsächlich noch nicht richtige Tränen gleichsam zu Tränen. Wir sind an der Schwelle zu richtigen Tränen und noch haben wir so ein bisschen den sichernden Rahmen Karneval. Also das darf nicht jederzeit passieren. Im Karneval ist sowas möglich. Das ist die Grundlage des Stückes Trevolti. Und jetzt müssen wir nur einen Zeitsprung von 400 Jahren machen. Und Sie, Frau Dresdner, was haben Sie denn dann gemacht?
Ich habe quasi etwas Ähnliches gemacht wie Monteverdi, denn wenn man seinen Stoff ansieht, ist er ja auch ein paar Jahrhunderte gesprungen aus dem Mittelalter. Und das Mittelalter, ich behaupte immer, mit dem bin ich relativ vertraut. Meine Dissertation hat sich mit mittelalterlichen Texten beschäftigt. Und
das war der Parzival?
Das war der Parzival, aber auch mit Texttheorie. Mir ist nicht unbekannt, wie sozusagen die Gefühlswelt und die Gefühlsdarstellungswelt in dieser Zeit ausgesehen hat. Und ich fand immer schon sehr spannend diesen Prozess der allmählichen Verfindung vielleicht auch, des Selbst, des Ich, des Individuums eben. Da sind wir wieder bei dem Thema Kollektivität. Ich habe mir dann, als dieses Projekt entstand, zunächst mal natürlich Monteverdi nochmal angehört. Sie haben das wunderbar beschrieben.
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ist man auf Sie zugegangen und hat gesagt, wir haben jetzt hier den Monteverdi, machen Sie mal, oder sind Sie mit Monteverdi gekommen?
Nein, ich wurde eingeladen. Jeremias Schwarzer hatte vor vielen Jahren schon eine Idee, etwas mit Monteverdi, glaube ich, auf die Beine zu stellen. Er hatte Annette Schlünz sich ausgesucht als Komponistin, die das bestens könnte. Und nachdem Annette und ich schon öfter kooperiert hatten, kam in der Annette auf die Idee, mich zu fragen, ob mich das interessieren würde. Und erstmal prinzipiell ja, und dann lag dieses Projekt einige Jahre auf Eis, bis sich hier in Schwetzingen dieser Monteverdi-Schwerpunkt auftat und dann wurde plötzlich alles ganz lebendig und ich hörte Monteverdi nochmal und nochmal und wollte gerade ergänzen, die haben das so schön zusammengefasst, für mich gab es zwei Punkte, die ich wirklich unglaublich fand. Zum einen das Tempo. Dieses Monteverdi-Stück ist kurz. Das ganze dramatische Geschehen entwickelt sich in 20 bis 25 Minuten, dann ist es auch schon wieder vorbei. Zum anderen die massive ideologische Botschaft. Taufe. Es gibt nur eine wahre Religion und da tut uns ein bisschen leid, dass die eine Frau, die jetzt Christin ist, dafür stirbt sozusagen, aber die Botschaft ist ganz deutlich. Und natürlich auch die Stimmwelt. Männer. Es gibt einen Erzähler, der uns steuert, und es gibt einen männlichen Protagonisten, der lebt ja am Ende auch noch. Das war für mich, dass diese drei Ansatzpunkte waren da. Und von Konzept her war durch die gemeinsame Diskussion des, was könnte man machen, was ist spannend daran, immer deutlich, dass Monteverdis Konstellation oder die mittelalterliche Konfliktsituation Christen gegen Heiden, dass das ja leider von brennender Aktualität ist. Interessant also diese Koppelung von Liebe, Aggression und Glaubenskampf. Und dann überlegt man sich, wenn wir dieses Stück jetzt machen wollen, jetzt wieder aufgreifen wollen, in unserer Zeit, wie kann es dann aussehen, so dass sich eine Übersetzung des Themas und der Konstellation in das ergibt, was unsere Realität ist, die uns dann durch die Musik, durch das Theater nochmal anders erscheint. Und mein Umgang damit war, Monteverdi sozusagen als Handschuh zu begreifen, wie so ein Federhandschuh, ein Teil einer Rüstung. Und diesen Handschuh zu nehmen und auf links zu drehen, den Monteverdi zu nehmen und umzukehren. Meine Hauptfigur ist Clora. Die Soldatin ist Clora, sie ist die Frau kämpft. Er verkauft Handys, hat auch mit Kampf zu tun, auch Handys kann man ja in Bomben oder Minen umbauen, aber er ist eigentlich die eher gescheiterte Figur.
Wobei das Besondere bei ihr ist, als Kämpferin, sie steuert Drohnen, das heißt, sie ist sehr weit von dem Ort, wo sie wirkt, entfernt. Der Kampf ist ein sehr, sehr mittelbarer. Man sieht im Grunde ja nur auf dem Monitor, was man angerichtet hat. Das ist natürlich ein großer Unterschied, als wenn man direkt mit den Rüstungen aufeinander donnert.
Das ist ein entscheidender Unterschied, denn was auch bei Monteverdi hier sozusagen schlagend ist, ist der physische Kampf. Da schlagen zwei Menschen aufeinander auf brutalste Weise ein. Die stehen sich gegenüber in ihren realen Körpern, mäßig geschützt durch Rüstungen, und es fließt jede Menge Blut. Kampf heute sieht anders aus. Krieg heute sieht anders aus. Also es ist wirklich zeitgenössisch. Sie ist Soldatin heute. Wie töten wir? In was für einer Welt leben wir? In einer Welt, in der sehr vieles, was Körper betrifft, über Knopfdruck gemacht wird, wo Realkontakt vermieden wird, wo Realkontakt gefährlich ist, wo wir vielfach in Welten leben, die wir sekundär rezipieren.
Was für den Handyverkäufer natürlich oder fürs Handy genauso gilt, denn das ist ja auch alles
davon
andere als unmittelbarer
wir.
Kontakt.
Ja, und aber auch für die Sexualität der Figuren. Es ist schwierig, sie sehnen sich nach körperlicher Liebe, nach Nacktheit eigentlich. Aber Nacktheit ist gar nicht mehr so leicht zu erreichen. Wenn man immer nackt herumläuft, herumlaufen kann, auch überall solche Bilder sieht, wie kann man dann wirklich nackt sein in dem Sinn von schutzlos? Wie können wir das überhaupt noch wahrnehmen? Oder wie sieht Sexualität aus? Sexualität ist ja auch ein Konsumgut geworden im großen Maß. Und dann sieht man und hört man, was an Pornos konsumiert wird, von wem, in welchem Maß, über das Internet oder in welchen Gemeinschaften auch. Ja? Statt realen Sex zu haben, sitzt man da und guckt gemeinsam einen Pornofilm an. Das ist die Situation, die ich meine, und darum geht es. Das sind die Glaskästen, in denen die Figuren sich bewegen.
Also wir haben zwei Protagonisten einer hochtechnisierten Gesellschaft, die zugleich eine, wie man heute so schön doof sagt, mediatisierte Gesellschaft ist, weil sie nur vermittelte Erfahrungen, elektronisch vermittelte Erfahrungen hat. Und die beiden stellen dann fest, das reicht aber nicht.
Sie leben in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, haben hier aber einen realen Körper und haben ganz andere Sehnsüchte. Und eigentlich der Konflikt entsteht aus der Spannung dazwischen. Wie setzt man das um? Und dann habe ich nochmal etwas von rechts auf links gedreht. Mein Paar hat nicht das Problem, zusammenzukommen, wie es bei Monteverdi gestellt ist und eben auch scheitert, sondern mein Paar ist lange zusammen und hat sich auseinandergelebt. Und in der Oper beginnen wir eigentlich sozusagen im äußeren Kreis, nämlich in der Berufswelt der beiden und bei einem Streit. Und zwar einem typischen Alltagsstreit um eine Socke, die die Waschmaschine verschluckt hat. Nun war diese Socke Tankreds graue Socke, eine heilige Socke, weil sie ihm ein Pilger in Jerusalem geschenkt hat. Und in dem Moment sind wir bei dem letzten Thema, das jetzt noch ausstand, nämlich der Religion. Beide Figuren wissen nicht, wie mit ihrer Sehnsucht umgehen und wie mit den großen metaphysischen Fragen, der eigenen Sterblichkeit, dem eigenen, woher kommst du, wohin gehst du? Und beide suchen nach Erlösung, haben aber dieses Wort eigentlich schon verloren. Und einmal gibt es so eine Art Skype-Telefonat oder auch ein Handy-Telefonat, wo sie immer nur, Tankred sagt Erlösung und Clora versteht immer nur, was, wovon redest du, Lösung, was meinst du denn, welche Lösung denn? Also das zeigt dieses Tappen im Dunkeln und die Sehnsucht, die sie antreibt. Und so ist aus meiner Sicht dieses Libretto eigentlich eine Bewegung von diesem äußeren Kreis immer tiefer in die Innenwelt dieser Figuren, die sich dabei zwar räumlich voneinander trennen, aber sich wieder aufeinander zu bewegen und am Ende so etwas, einen gemeinsamen Gesang haben, gemeinsame Musik zur Liebe, die vielleicht, die weder eine Lösung noch eine Erlösung sein mag, aber vielleicht doch Potenziale in diese Richtung hat. Ein vorsichtiger Schimmer.
Wenn man es nur liest, könnte es fast auch eine Art Langgedicht sein, oder?
Das mag gut sein. Also
man denkt bei Libretto natürlich immer sofort, weil es ein italienischer Begriff ist, denkt man an klassische italienische Oper. Dann denkt man, aha, da wird es spritzende Dialoge geben, Duette und solche Dinge, aber das ist ja gar nicht der Fall.
Es gibt so, ich würde es nicht Duette nennen, ganz genau, sondern Gesänge, in denen die Stimmen sich ineinander schieben, in denen Figuren ja auch miteinander sprechen. Es gibt aber noch eine ganz wichtige dritte Instanz, nämlich einen Chor aus 4 Frauenstimmen, der sich immer wieder einmischt, der zwischenspricht, der kommentiert, der wie eine Innenstimme auch geformt ist. Das Kollektive, wenn man so möchte, die Gesellschaft, die Normen, das kannst du nicht machen oder wenn du das machst, dann passiert dir das, dann blüht dir das, der droht, der lockt, der zurechtweist, der sie alle mit begleitet und übersetzt, sozusagen die Sprachen, die Innensprachen übersetzt. Und sie fragen nach dem Gedicht und ich glaube, dass das eine ganz zentrale Frage ist. Welche Sprache ist das denn, in der die Figuren sich überhaupt ausdrücken? Es ist eine suchende Sprache auf dieser Reise nach innen. Und zugleich, es war ja für mich auch das erste Mal, dass ich ein Libretto geschrieben habe, also etwas, wo in so enger Zusammenarbeit die Musik nicht hinzukommt, das ist gar nicht meine Auffassung, dass die hinzukäme, sondern wo die Musik wie Sprache mit eintritt in diesen Schreibraum, in dem ich also einen Schreibraum erstelle, der Lücken hat und in dem Emotionslücken auch sind, denn die Musik wird da sozusagen da ansetzen und wirken. Und für mich gab es eine Schreiberfahrung, das war wie ein Schnittfeld zwischen dem, was ich aus der Poesie kenne, was mir da vertraut ist, nämlich, dass ich natürlich höre auf die Musikalität, die Lautlichkeit der Sprache, die ich benutze und zugleich die extreme Ökonomie der Sprache. Ich habe nicht viel Platz. Ich kann keine langen Szenen schreiben. Wir hatten ja auch, es ist ein irres Projekt, wir hatten ja der ganze Monteverdi wird in dieser Oper mit aufgeführt, zum Teil auch noch in Loops. Der ist ja auch noch da, wir haben 1,5 Stunden Zeit. So ganz konzise die Sprache auf den Punkt, zugleich melodiös mit verschiedenen Registern. Das sind ja manchmal auch ganz schnelle Austausch-Szenen zwischen den Figuren, dann auch Innenbereiche, wo sie über etwas nachdenken, was früher passiert ist oder in Stottern geraten. Und auch noch etwas wie militärische Fachsprache, die ich integriert habe. Ich habe viel recherchiert über Drohnenpiloten auf so WikiLeaks-artigen Seiten. Was da eigentlich passiert, wie das aussieht in so einem Drohnenraum, wie die Leute überwacht werden, psychologisch begleitet. Und die ganze Sprache ist in Abkürzungen. Dadurch kam auch das Englisch in das Libretto hinein, weil diese ganze Militärsprache natürlich in Anführungszeichen auf Englisch stattfindet heute.
Was Sie gerade beschrieben haben, Sie mussten ökonomisch vorgehen, mit Sprache ökonomisch sein. Sie mussten konzentriert sein. Die Folge ist natürlich auch eine gewisse Stilisierung von Sprache. Das haben Sie gerade auch beschrieben. Wenn Sie mit diesen englischen Kürzel sind es ja oft auch nur arbeiten. Aber das alles ist ja im Grunde das Verfahren, um zu einem Gedicht zu kommen.
Es ist bestimmt damit verwandt. vom Schreibprozess her war es aber ganz, ganz anders. Weil zum einen ganz am Anfang die gemeinsamen Gespräche standen, zunächst mit Jeremia Schwarzer und Annette Schlünz, dann bald auch mit der Regisseurin dabei, später Dramaturgin, mit Heike Hoffmann, der Intendantin. Und da entstanden für mich aus diesen Gesprächen heraus im gemeinsamen Nachdenken Figuren, Figurenkonzepte. Ich schreibe meine Lyrik, die hat keine solchen Figuren. Und es war für mich auch immer deutlich, das ist eine Bühne, auf der sie sich bewegen werden. Das sind Räume, konkrete Räume, die ich brauche und in denen die agieren. Und dann eigentlich kam erst die Sprache. Und dann greift das, was ich eben beschrieben habe. Also es war, es ist eine Mischung zwischen theatralem und poetischem Denken. Und ich habe viel dabei gelernt und verstanden darüber, wo in der Wurzel, in der Tiefe, warum Theater und Poesie miteinander verwandt sind. Ich begreife meine Poesie übrigens auch immer als etwas, das auf der Bühne stattfindet, in einem Raum stattfindet. Das dafür da ist, gesprochen zu werden und gehört zu werden, real sozusagen hin und her zu wandern zwischen dem, der spricht, und den Ohren und der Aufmerksamkeit des Publikums. Also eine theatrale Situation.
Haben Sie den Text an einem Stück geschrieben und dann gesagt, nun komponier mal schön? Oder gab es da immer, Sie haben ja eben von der Zusammenarbeit gesprochen, also ich stelle mir vor, Sie haben immer wieder Textpassagen gemacht und Rücksprache gehabt, oder wie hat es gegangen?
Ist nochmal anders. Ich habe den Text mehr oder minder an einem Stück geschrieben, mit einigen Stellen, wo ich so, ja, es gab Randbemerkungen und immer das, das kann man komponieren, das muss man nicht, das könnte man weglassen. Es gibt verschiedene Wege durch die Szenen, die ich anbiete. Und es war auch immer so gemeint, ein Angebot. Und so ging der Text an Annette Schlünz mit der absoluten, nicht nur Lizenz, sondern mit der Aufforderung und mit der Absprache, dass sie in Absprache wieder mit mir, dass wir dann gemeinsam daran weiterarbeiten. Und wir haben das haben wir auch getan, dass wir uns austauschen, dass wir uns fragen, was ist das? Kann man das umstellen? Was passiert hier? Was entsteht? Da ist diese Frage, wie reagiere ich zum Beispiel darauf, was den Text angeht? Kürze etwas, schreibe mehr, schiebe Stimmen anders ineinander. Das war immer der Gemeinsamkeitsgedanke an diesem Projekt.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute live von den Schwetzinger SWR-Festspielen mit Ulrike Dresner. Eine Drohnenpilotin und ein Handyverkäufer. Wenn man guckt, welches Personal in ihren Romanen natürlich vor allem, ihre Lyrik ist personenfrei weitgehend, nicht vogelfrei, Tiere kommen vor, aber Menschen ja, eher wohl seltener. Wenn man auf Ihre Romane guckt, dann stellt man fest, Sie haben sehr häufig Protagonisten, die die allermodernsten Berufe haben. Das sind Verhaltensforscher, Biologen, Astrophysikerinnen, Ingenieure, Mathematiker. Und denen passiert in ihrem ganz rationalen Leben, in ihrem berechenbaren Leben, regelmäßig das Unberechenbare. Das scheint mir fast so eine Lieblingsversuchsanordnung von Ihnen zu sein.
Ja, vermutlich nehme ich mein Leben auch so wahr, aber ich bin ja keine Naturwissenschaftlerin.
Können Sie gar nicht.
Kann ich gar nicht, ne? Ich würde Ihnen widersprechen an einem Punkt, das sind ja alles ganz alte Berufe, die eben in meinen Romanen in ihrer zeitgenössischen Form vorkommen. Also die Astrophysik gehört mit zu den Grundkünsten, ja, die Sternenbetrachtung und das Nachdenken über das Weltbild, das damit impliziert ist, ebenso die Mathematik. Und das Ingenieurswesen ja eigentlich auch, wenn man, es hieß halt nicht so, aber hätten die Menschen nicht angefangen zu bauen, weiß nicht, wo wir wären.
Aber die sind ja immer alle auf einem aktuellen Stand der Dinge, ja, ne? Also ja, der Verhaltensforscher ist natürlich jemand, der sich in heutigen Zeiten auch schwer mit den Neurowissenschaftlern zusammentun muss. Also die sozusagen psychologische Variante ist ja, wir haben eine Hirnforschung, die schwer der Psychologie Konkurrenz macht. Also all ihre Forscher sind natürlich nicht irgendwelche, na, im forscherischen Nirgendwo arbeitende Menschen, sondern die stehen schon an der Spitze ihrer Disziplinen.
Ja, und das hat mit meiner Vorstellung von Literatur zu tun, was mich daran interessiert oder was nicht. Und mein letzter Roman, der ist 2014 erschienen und heißt Sieben Sprünge vom Rand der Welt, und er hat durchaus historische Bezüge in das 20. Jahrhundert hinein. Und bei meiner ersten Lesung mit diesem Buch sagte meine Luchterhand-Lektorin, das sei ein historischer Roman. Und danach bat ich sie, das nicht mehr zu sagen, weil das eben kein historischer Roman in diesem klassischen Sinn ist. Ich möchte sagen, mich interessiert an der Historie nicht die Historie an und für sich. Ich fände es langweilig, einen Roman zu schreiben, der im 17. Jahrhundert spielt, wenn es nur das wäre. Sondern ich verstehe mein Schreiben in gewisser Weise als radikal zeitgenössisch. Das interessiert mich. Mich interessiert die Welt, die uns umgibt. Und die ist eigentlich mein Ausgangspunkt. Aber diese Welt, und das zeigt sich ja auch in der Oper, die ist ja durchdrungen von allen möglichen Formen von Vergangenheit, von Tradition, von Kultur, in jedem Lebensbereich. Sei es die Wissenschaft, sei es die Musik, sei es die Literatur. Und insofern, ja, meine Figuren, meine Protagonisten sind zeitgenössische Figuren oder Figuren, die Zugang zur Gegenwart haben und die auch in gegenwärtigen Arbeitswelten leben. Denn auch diese Arbeitswelten interessieren mich als Themen. Die Vorliebe, mein Roman von 2010, hat das als zentrales Thema, wie zum einen unsere Liebesvorstellungen von romantischen Liebesidealen weiterhin geprägt werden. Ja, man ist immer zusammen und beide arbeiten an einem Ort und die Rollenverteilung und so weiter. Wie das aber in die Arbeitsbedingungen einer globalisierten Welt zunehmend schlechter passt. Denn die meisten Berufe sehen einfach ganz anders aus, was schon allein die Lokalität angeht und den Wechsel und so weiter. Ja, insofern bewegen sich diese Figuren in ihren Berufen in zeitgenössischen Kontexten und da steckt noch etwas anderes mit dabei. Ich weigere mich so ganz an die Trennung der Wissensbereiche zu glauben. Sie trifft uns, sie ist ja natürlich auch hochentwickelt und ich verstehe, ich kann mathematische Formeln genauso wenig lesen wie sie und kann das nicht wirklich durchdringen, glaube aber, dass es Übersetzungsmöglichkeiten geben kann und muss und sehe eine meiner Möglichkeiten als Schriftstellerin eben darin, etwas von dieser Übersetzungsarbeit zu machen und zu sehen, was ist es denn an der Astrophysik, wenn ich da mit meinem Blick auf Texte rangehe. Und ich bin, als ich für die Vorlesung recherchiert habe mit der Astrophysikerin, war ich in dem Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Ich finde schon immer den Namen dieses Instituts so toll. Ja, was ist denn, habe ich als erstes gefragt, was ist denn um Gottes Willen extraterrestrische Physik?
Das klingt, als würden die Außerirdischen die betreiben.
Ja, ne? Will man ja dann wissen eigentlich. Ja, war aber enttäuschend. Das ist einfach Physik, wo man die Messungen für die Daten, die man braucht, außerhalb der Erde, also durch Satelliten vornimmt. Okay, gut. Dann kam die zweite Frage. Urknall. Ich guckte diesen Physiker an, der mich da in Empfang genommen hatte und so nett war, einen ganzen Tag mit mir zu verbringen und sagte zu ihm, das ist ja eine großartige Geschichte, die Sie da erzählen. Wurde ja übrigens von einem katholischen Priester erfunden, das muss man ja erstmal wissen, das passt. Und dann sagt der Mann, guckt mich an und sagt, genau, so ist es. Das ist das Beste, was wir haben im Augenblick. Die beste Hypothese, die beste Geschichte. Wahr ist das Ding nicht. Ganz sicher nicht. In einem wissenschaftlichen Sinn. Denn unsere mathematischen Formeln, wenn wir zurückrechnen auf die 000 des Urknalls, brechen uns die mathematischen Formeln zusammen, wenn wir bei 0,0 hoch 47 oder 49 oder irgendwas Sekunden ankommen. Wir kommen nicht runter, wir kommen nicht auf die Null. Die Mathematik bricht zusammen. So, dann wusste ich, mit dem Mann verstehe ich mich. Ja? Und wir haben eine gemeinsame Ebene zu reden. Und das kann man erzählen. Und dann wird das Ganze plötzlich spannend und auch literaturfähig oder literarisch.
Ich muss jetzt gerade einen Rekord feiern. Wir sind in knapp 25 Minuten von der Uraufführung zum Urknall gekommen. Also schneller kann man gar nicht zum ursprünglichen Anfang von allem kommen. Aber wenn Sie sagen, ich bin in Garching gewesen, ich habe mir das alles erklären lassen, dann machen Sie sich ja im Grunde ziemlich viel Arbeit. Und wenn ich jetzt gucke, welche Protagonisten habe ich in anderen Romanen, das sind dann natürlich gerne Schriftsteller, Als Schriftsteller muss ich überhaupt nicht recherchieren, wie Schriftsteller leben. Bestenfalls sind es noch Lehrer oder Angehörige einer irgendwie intellektuellen oder halbintellektuellen Mittelschicht. Verarmte Buchhändler sind auch gerne dabei, Schauspieler. Also diese ganze Welt ist es. Jetzt könnten Sie doch sagen, ich schaffe ja mindestens doppelt so viel Romane, wenn ich Themen nehme, für die ich nicht recherchieren muss. Woher kommt der Ehrgeiz?
Sie bringen mich ja auf eine Idee. Ich könnte ja jetzt
auch schon die Idee.
Ich könnte ja jetzt auch Sänger und Komponisten noch dazu nehmen. Das muss ich überlegen. Ja, das Problem ist, dass das die Geschwindigkeit meines Schreibens leider durch mehr oder weniger Recherche sich, glaube ich, nicht wesentlich ändern würde. Ich finde das sehr schön, was Sie da gesagt haben. Es ist ja richtig viel Arbeit. Ja, und ich glaube, manchmal betreibe ich die Recherche als Erholung. Sie wollen es kaum glauben, weil die eigentliche Arbeit ist ja wirklich die Spracharbeit. Und die Entwicklung dieses Innenlebens der Figuren. Meine Arbeitsweise ist eben leider nicht so, dass ich mich da hinsetzen kann, meinen Roman entwickeln am Reißbrett und ihn dann so schön im Kopf und dann schreibe in Portionen. Bin ich einfach nicht der Mensch dafür. Es gibt solche Autoren, ich beneide die immer krass, auf krasse Weise. Ja, das ist, und die machen dann alle 2 Jahre tatsächlich einen Roman oder alle 3 Jahre. Ich kann das nicht, und auch wenn da der Lehrer die Hauptfigur wäre, ich würde trotzdem länger brauchen.
Sie weil das innen ein Jahr lang in die Schule gehen?
Nein, gar nicht der Recherche wegen, das meine ich eben, sondern weil diese Figur und ihr Leben innen entstehen muss und ich muss das selbst miterleben. Ich muss das träumen und das muss so präsent sein. Und bis die entstehen, bis die sich entwickeln, bis die lebendig werden. Ich weiß, ich kann das gar nicht beschleunigen. Ich kann nur versuchen, das Umfeld zu schaffen, in dem sie das tun können. Und da hilft mir manchmal die Recherche. Für mich, als ich die 7 Sprünge schrieb, die spielen zum Teil in Polen, in Wrocław, im Jahr 45. Es war für mich extrem hilfreich, an diesen konkreten Ort zu gehen und mich da zu bewegen, einfach nur zu laufen, zu riechen, Distanz mit dem Körper wahrzunehmen, weil man das zwar alles auch recherchieren kann und nachlesen und man kann Filme sehen und Fotos sehen, ich brauche aber auch diese körperliche Erfahrung, die sich dann, um die dann zu übersetzen und zu fühlen, wie meine Figur im Jahr 45 durch diese Stadt geht und wie er sich da bewegt, wie er da vorankommt. Und ich glaube, dass diese Mühe Voraussetzung dafür ist, um am Ende etwas zu finden an Gefühlen oder etwas zu finden, wie das damals die Luft ganz rot war, weil die Ziegel der zerbrochenen Häuser, die waren alle rot gewesen. Und die Stadt hatte gebrannt, war zu großen Teilen zerstört, viele Häuser, die Ziegel zerbrochen. Und da flirrte überall, ich dachte immer, das ist Ruß und Staub und alles sind schmutzig davon, aber die waren alle rot gefärbt auf der Haut. Um das zu entdecken, das findet man in keinem Buch. Und vielleicht kann das diesen Prozess beschreiben auf einer Außenebene, obwohl ich eigentlich wirklich eine Innenebene nochmal meine, Gefühlsentwicklung.
7 Sprünge vom Rand der Welt ist tatsächlich eine historische, also als Vorarbeit eine historische Recherche. Es ist auch wieder eine Wissenschafts- und sogar eine wissenschaftshistorische Recherche, denn es gibt 2 Protagonisten, Vater und Tochter, die sind beide Primatenforscher. Und bei dem Vater mussten sie ja quasi in die Vergangenheit der Primatenforschung, damals hieß die noch Vulgäraffenforschung, gehen. Also auch da wieder ziemlich viel Recherche. Wie strukturieren Sie Ihre Arbeit? Also 7 Sprünge vom Rand der Welt, was sind das, 600 Seiten?
555.
Ah, sehen Sie, gefühlt vielleicht 600, nein, ich habe nichts gesagt. Aber ist das dann ein Projekt, mit dem Sie ausschließlich beschäftigt sind oder schreiben Sie zwischendurch dann nochmal ein Gedicht?
Nein, zwischendurch Gedichte schreiben tue ich gar nicht.
Also die Frage geht wirklich, wie strukturieren Sie Ihre Arbeit? Denn manchmal habe ich den Eindruck, Sie sind auf allen Feldern zugleich unterwegs. Aber das kann nicht sein.
Nein, das kann nicht sein, genau. Und also zwischendurch geht bei Gedichten nicht und es geht sowieso bei nichts. Aber ich wechsle. Und ich strukturiere meine Arbeit nach Arbeitsfortschritt. Das ist so, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Vorstellung davon, wie meine nächsten 9 Monate aussehen. Und was ich da bearbeite. Und ich arbeite in Schichten und fange an zu schreiben, entwickle dann allmählich meine Figuren, entwickle dabei auch eigentlich erst das Plot und mache dann nach ein paar Monaten oder manchmal auch erst nach einem Jahr bei so einem großen Roman eine Pause und lege das Ding wirklich weg. Früher hätte man gesagt, in die Schublade, jetzt in den Tiefen der Festplatten. Ich mache es nicht auf, ich schaue es nicht an, weil ich Abstand brauche. Um es überhaupt wieder, man kann es ja nie mehr wirklich frisch sehen, aber so halbwegs von außen drauf sehen zu können. Und in dieser dann Zeit wechsle ich gerne die Gattung und schreibe dann Essays oder arbeite mich dann langsam wieder dorthin, wo ich Gedichte schreiben könnte. Und ich brauche Wochen für den Übergang. Deswegen ist das mit dem Zwischendurch, das klappt nicht. Ich habe manchmal das irre Gefühl, ja, ich bin mitten in der Prosaarbeit und hier links außen oder rechts außen schwirrt so eine Gedichtmöglichkeit vorbei. Ich weiß, ich spüre es geradezu, aber schreiben kann ich es nicht, weil ich nicht in dem richtigen Wahrnehmungsmodus und nicht im richtigen Schreibmodus bin. Und dann beende ich diese Phase und hole dann irgendwann dieses abgelegte Manuskript wieder hervor. Und da gibt es dann die Möglichkeit, von der man immer träumt. Ja, man nimmt es zur Hand und alles ist gut. Und dann gibt es das reale Leben und da arbeitet man dann weiter.
SWR 2 Zeitgenossen, heute live von den Schwetzinger SWR-Festspielen mit Ulrike Dresner, die, glaube ich, gerade sagen wollte, was sie die nächsten 9 Monate macht.
Oh ja, das sage ich gerne, weil wir so schön bei den erfundenen Figuren waren. Ich habe jetzt was anderes gemacht. Ich habe eine CD gemacht, die heißt Happy Aging. Ulrike Dresner spricht über ihre Wechseljahre.
Da habe ich spontan gedacht, völlig auch wahnsinnig. Das noch.
Völlig wahnsinniges Projekt, auch das noch. War das wirklich nötig, Frau Dresner? Ja, war es in gewisser Weise. Mich hat interessiert, das ist ein toller Verlag, die machen Hörbücher der anderen Art. Es gibt kein Manuskript und es gibt kein Buch, sondern es gibt nur das Mikrofon und die Person und ein paar Fragen, die gestellt werden. Und die Idee dabei ist, dass man ins Erzählen kommt und beim Erzählen entdeckt, was man denkt. Und das hat mich interessiert. Ich habe immer schon diesen Kleistschen Aufsatz bewundert von der Verfertigung des Gedankens oder der Gedanken beim Sprechen. Ich habe mich dann immer nicht getraut, einfach aufzustehen, also vor so ein Publikum zu treten und dann zu sprechen, ohne irgendeine Idee zu haben davor, was es ist. Und ich dachte mir, ja, für die CD mache ich das jetzt aber mal. Und dann haben wir das aufgenommen im Januar 2015 in 2 Tagen, jeweils 4 Stunden reden. Und die beiden CDs sind entstanden und haben sich so zu einem kleinen heimlichen Bestseller entwickelt und sollen jetzt in ein Buch verwandelt werden. Dazu muss ich sie aber nochmal, ich werde ja niemals das nur abtippen, nicht? Also das muss man natürlich entsprechend umschreiben, in Schriftform bringen. Aber es wird ein Erzählen aus meinem Leben und sein und Gedanken, die sich aus Erzählung aus erlebtem Leben ergeben zu dem Thema Altern, nicht nur Wechseljahre, sondern zu dem Thema Altern. Das Manuskript muss ich Ende Dezember abgeben. Und gleichzeitig muss ich ein anderes Manuskript abgeben zu den Frankfurter Poetikvorlesungen.
Die haben Sie gerade abgeschlossen, Wintersemester 16/17.
Genau, Grammatik der Gespenster über die Anwesenheit von Vergangenheit, von verschiedenen Arten von Kollektivität in unserem Leben, in der Literatur. Und dann schreibe ich noch an einem neuen Roman, der bei Mare erscheinen wird und also mit einem Meerthema zu tun hat, habe einen verrückten Protagonisten, ein 65-jähriger Mann, der aus einer Lebenskrise heraus beschließt, er will jetzt nochmal durch den Ärmelkanal schwimmen. Das machen Menschen, das übersteht man, das kann man auch in höherem Alter machen. Und es finde sehr spannend, schöne Recherche. Ich kann nach England fahren, muss wenig recherchieren. Ich muss es auch nicht selbst erschwimmen, das finde ich sehr praktisch. Also manchmal ist Schreiben ganz toll, dann kann ich das doch empfehlen. Ja, man erlebt Abenteuer, ohne körperlich in dieses 17 Grad Wasser zu müssen. Auch als Leser ist das ja möglich.
Ich hatte ja gedacht, Sie hätten jetzt gerade erst Orte für sich entdeckt. Es gab das Hiddensee-Buch, es gibt ein London-Buch, relativ aktuell. Und ich dachte, jetzt geht es in die Richtung, ich gucke auf einzelne Orte, aber nichts da schon, schwimmen Sie wieder durch den Ärmelkanal.
Das ist ja so ein Unort, ne? So, ja.
Nein, ja, eigentlich schon. Ja, das ist ein Transittraum, könnte man jetzt hochmöglich sagen.
Es ist eine der befahrensten Wasserstraßen der Welt. Und ich höre jetzt auf, weil sonst hören Sie jetzt eine Viertelstunde über den Ärmelkanal. Das Ortethema, Sie hatten nur nach den nächsten 9 Monaten gefragt. Ich habe mich beschränkt in meiner Antwort.
Davon bin ich ausgegangen, denn was Sie veröffentlichen...
Ich muss ein bisschen länger planen. Ja, das Ortethema ist nicht verschwunden. Das ist aber, wenn wir über die nächsten 3 bis 7 Jahre nachdenken, wird das nochmal auftauchen.
Aber wenn wir gerade schon über den Ärmelkanal drüber sind, Sie leben ja eigentlich in Oxford. Ein bisschen zur Hälfte, eigentlich ist schon das falsche Adjektiv.
Ich hätte jetzt so gerne nämlich ja gesagt. Ja, ein Teil von mir würde ja gerne eigentlich in Oxford leben. Im realen Leben lebe ich noch bis August in Oxford und bin dann wieder in Berlin.
Sie sind dort Writer in Residence, schon seit 2015 aber.
Ja, ja.
Wie kann man das so lange sein? Ja, es ist ein Stipendium, normalerweise dauern die 1 Jahr.
Ja, und in England dauern solche Stipendien 3 Monate.
Und, aber man wollte sie nicht gehen lassen.
Ja, schön wär's. Ich nehme sie mal mit, damit sie das den Menschen dort klar machen. Nein, ich habe eine Tochter, die ich mit nach England genommen habe, und es war immer deutlich, dass das einfach eine tolle Gelegenheit für sie ist, Englisch zu lernen. Und ich lebe gerne in England, ich habe dort auch studiert, und das war ein guter Vorwand, von vornherein zu sagen, ich bleibe 1 Jahr, finanziere einfach den Rest selbst. Und dann hat es uns so gut gefallen, dass wir beide beschlossen haben, wir bleiben jetzt noch ein 2. Jahr. Und dank des Brexit ließ sich das auch finanzieren. Das Pfund fiel und fiel. Und jetzt ist sozusagen das Ende der Fahnenstange eben erreicht und wir kommen wieder zurück. So schnöde ist das. Dahinter steht aber auch was nicht ganz so Schnödes, nämlich ein Experiment, das ich seit meinem Studium in England gerne durchführen wollte. Ich wollte einfach ausprobieren, was mit mir und meinem Schreiben passiert, wenn ich als Alltagssprache nicht Deutsch um mich habe, sondern Englisch.
Sie hatten schon mal die Erfahrung, weil Sie in Oxford studiert haben, ja, sind dann hierher gekommen und mit lauter falschen Freunden und Redensarten wieder ins Deutsche geholpert.
Ja, damals habe ich aber noch nicht wirklich geschrieben, erst angefangen, nachdem ich aus England nach Deutschland zurückkam mit 22 Jahren. Und genau deswegen wollte ich das Experiment einmal andersrum machen und habe also auch angefangen, auf Englisch zu schreiben und nochmal ganz anders über Sprache und über den Zusammenhang zwischen Sprache und Wahrnehmung und Sprache und Welt nachzudenken und ihn selbst zu erforschen, und werde jetzt also, ich entdecke gerade meine Mehrfachsprachlichkeit. Ich war letzte Woche in Warschau und sollte einen Aufsatz dazu schreiben, und er fing an mit einem bayerischen Gedicht, das habe ich noch nie gemacht, ein paar Zeilen auf Bayerisch, und ich bin also auch multilingual. Ich verstehe Bayerisch, kann es nicht aussprechen, höre die schlesischen Dialektklänge meiner Großeltern im Kopf, spreche als erste Sprache Deutsch und habe vollkommene Interferenzen aus dem Englischen.
Sie haben sogar das Kunststück fertiggebracht, aus dem Indonesischen zu übersetzen, obwohl Sie gar kein Indonesisch können.
Ja, ja, das kann ich jetzt so bruchweise. Eine irre Sprache. Das machen aber Gedichtübersetzer ja öfters, jetzt nicht auf meine Mist gewachsen. Braucht man einfach eine sehr, sehr gute, ganz wörtliche Interlinearübersetzung. Und dann sitzt man zusammen mit dem Dichter und dem Interlinearübersetzer, kann hören, sich erklären lassen und überlegen, wie so etwas, ein derartig fremdes Gebilde in einer Sprache, die keine Vergangenheitsform kennt und Plural einfach durch die Wiederholung des Wortes bildet, ja, wie so etwas ein deutsches Gedicht werden könnte, das für uns als Gedicht erkennbar ist. Und da es beim Übersetzen fast nicht auf die Ausgangssprache ankommt und sehr stark auf die Sprache, in die hinein man übersetzt, geht das.
Wann kehren Sie, Ihr Wohnsitz hier ist Berlin, ne? Ja. Wann kehren Sie jetzt zurück?
Am 10. August.
Das ist ein Wort. Dann gehören Sie zu den vielen, die dann auch so ein bisschen sagen können, der Brexit hat mich weggetrieben, das kulturelle Klima dort ist nicht mehr erträglich. Viele nach England gegangene, im Kulturbetrieb oder kulturell arbeitende Deutsche verlassen ja tatsächlich Großbritannien. Das ist jetzt eigentlich ein ganz blödes Schlusswort. Haben Sie ein besseres?
Wollen wir es mal hoffen. Ich habe noch mal viel nachgedacht aufgrund der englischen Entwicklungen und auch der polnischen Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten über ein Gebilde, das Europa heißt. Und das mir doch immer wichtiger geworden ist, auch in diesen 2 Jahren in England. Ich fühle mich dort übrigens in keiner Weise weggetrieben, sondern wir haben so viel angefangen zu machen für dieses Europa, dass ich sicher unter diesem Aspekt da wieder hingehen werde.
Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren, hier im Ausstellungssaal des Schwetzinger Schlosses. Danke auch an unsere Radiohörer. Vielen Dank an Sie, Ulrike Dresner, dass Sie der Einladung zum SWR2 Zeitgenossengespräch gefolgt sind.